Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für heute steht im Jesaja 55, 1-5. Er hilft uns ein bisschen mehr zu verstehen, was Jesus für uns getan hat, obwohl es aus dem Alten Testament ist und viele Jahrhunderte vor Jesus geschehen ist. Und gleichzeitig wirft, wenn wir auf Jesus schauen, wieder Jesus einen neuen Blick auf dieses Kapitel oder diese Kapitel. Und nur um das mal einzuordnen, Kapitel 53 sind die großen Gottesknechtslieder, Karfreitagstexte. Jesaja hilft uns sozusagen mit seinem Kapitel 53 zu verstehen, was eigentlich am Kreuz geschieht, wie fast kein anderer Text. Und 7 Jahrhunderte davor geschrieben. Oder 500, je nachdem. Kapitel 54, dann die Wirkung von dem, was Jesaja schon als Evangelium beschreibt. Und jetzt Jesaja 55, da reißt Gott die Türen auf und ruft, herein, hört zu, ich lade euch ein. Gucken wir uns diesen Text an. Und zwei Bilder sind im Prinzip, die da mitschwingen und die man sehen kann. Wir wollen uns auf eins konzentrieren, nämlich den Markt. Und trotzdem, man kann sie auch verstehen und was mit anklingt, ist ein großes Festmahl. Das ist das, was wir aufgegriffen haben, was wir in den Liedern hören, in der Lesung. Doch wir wollen uns auf das erste Bild heute einmal konzentrieren. Stellt euch einen Markt vor mit lauter Marktschreiern. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist? Und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Markttag. Lauter Marktschreier und verschiedenste Stände. Alle bieten etwas an. Da kann man Töpfe kaufen und Technik sagen. Gürtel, Hüte, Fisch, Obst, Gemüse, alles Mögliche. Und alle schreien und sagen, kommt hierher, hier findest du das Beste. Alle wollen Geld machen natürlich und alle versprechen einem, hier wirst du glücklich. Wenn du hier kaufst, hast du Leben. Und mittendrin ein einzelner Mann, der ruft. Und wenn wir uns ihn anschauen, dann merken wir, das ist ein kurioses Bild. Und der Mann ist kurios. Erstmal, wie er ruft und wie er einlädt. Sein Marktschrei ist kurios. Dann die Ware, die er anzubieten hat. Den Preis, den er nennt und den er gerne haben möchte und was diese Ware mit dem macht, der sich auf diese Ware einlässt. Das ist im Prinzip das, was wir uns angucken wollen in diesem Text. Einmal der Marktruf. Warum zählt ihr Geld für das, was kein Brot ist und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, höret. So werdet ihr leben. Er schreit und stellt eine ganz schmerzvolle Frage an alle, die ihn hören und eine Aufforderung dazu. Und er fragt, wie viel Geld hast du eigentlich schon ausgegeben, sag mal, für Dinge, von denen du dir Leben und Glück erhofft hast? Und hast es bekommen? Und was hast du nicht schon alles bezahlt? Wie viel hast du schon geopfert an Kraft, an Zeit, vielleicht auch an Beziehungen, an Freundschaften, an deiner Ehe? Nur um noch mehr zu trinken und dann festzustellen, ich bin immer noch durstig. Was hat dich eigentlich wirklich bis jetzt satt gemacht? Und wo hast du schon alles getrunken? Gibst du dein Geld für Mischbrot aus? Das kann man nämlich so übersetzen. kein Vollkornbrot, was zur Nahrung führt, sondern einfach nur eine seichte Speise, wo der Magen nach einer halben Stunde wieder knurrt. Und du mühst dich ab. Manchmal rackerst du richtig. Und dann sagst du, das war Leben? Oh, höre doch. Höre mir zu. Und das ist die Aufforderung. Höre. Nicht sage, lerne, verstehe, sondern erstmal zuhören. Und ich schau hin, das ist interessant. Alle werden rufen und sagen, schau hin, meine tolle Ware. Sondern er ruft, höre, du liebe bildersüchtige Welt unserer Zeit. Hört mir zu. Ja, was ist eigentlich bei uns, wenn mal der Fernseher kaputt geht? Dann ist Land unter, oder? Und hier ist eine Stimme, die sagt, hört mir zu. Hört mir zu. Ich will etwas sagen. Und wenn du hörst, wenn du mir zuhörst, dann wirst du leben. Denn hier soll der Durstige trinken und nicht mehr durstig sein. Hier gibt es Essen in Fülle. Hier ist ein Festmahl angerichtet von Fett. Fett ist ein Zeichen im Alten Testament für Kraft, Stärke. Ja, nicht wie bei uns. Ein festes, fettiges Festmahl. Okay, was hast du anzubieten? Und vielleicht lässt sich der eine oder andere darauf ein und auch wir bei uns, wir werden mal unterbrochen in unserem Suchen nach dem, was unsere Seele stillt und dem, was wir Durst haben. Und manchmal ploppt es auch bei uns auf und wir merken, ja stimmt, so viel in unserem Leben, unserer Welt verspricht uns Erfüllung, aber ich fühle mich gar nicht so. Vielleicht nenne ich mich selber Christ und ich rede darüber, aber ich bin unheimlich durstig. Meine Seele dürstet eigentlich. Und wir halten inne und wir gehen zum Stand hin und fragen ihn, okay, was hast du denn anzubieten? Was hast du anzubieten? Und das Erste, was uns auffällt, wir sehen nichts. Er steht allein da. Er hat keinen Stand wie die anderen. Nichts Verlockendes. Aber er erklärt uns. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Kommt her und kauft Wein und Milch. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Ja, das hört sich erstmal steil an. Versuchen wir dem ein bisschen nachzuspüren. Erstmal bietet er an Milch und Wein. Ja, danke. Und ich glaube, das ist für uns aber eine super Symbolik. Ausleger deuten das unterschiedlich, aber Folgendes finde ich am besten davon und schwingt eigentlich auch immer mit. Nämlich das Alltägliche und das Festliche. Die Ware, die ich zu bieten habe, sagt er, ist was für den alltäglichen Gebrauch, so wie die Milch. Wie du jeden Morgen dein Müsli trinkst und Milch sozusagen dich täglich versorgen will, so ist das, was ich dir zu geben habe, die gute Botschaft Gottes, für jeden Tag gedacht, für jeden Tag, für den Alltag. Und Wein sollte eigentlich das sein für Festlichkeiten. Auch das habe ich zu bieten. Das, was ich zu bieten habe, ist genauso wie Wein. Es ist für Kirche und für die Küche. Oder das Krankenhaus. Oder das Krankenbett. Oder auch für die Kasse. Es ist im Alltag und am Sonntag. Wochentags oder sonntags. Und nicht nur das. Milch steht eigentlich für das, auch was uns Kraft gibt. Körperlich stärkt. In Milch ist alles, was wir brauchen, jedenfalls als Säuglinge vor allen Dingen und Kinderzeit. Irgendwann setzen wir das vielleicht ein bisschen mehr ab. Und beim Pfälzer, deswegen ist das ein bisschen knifflig, darüber zu reden, beim Pfälzer wechselt das fast. Ne? Die haben dann alltäglichen Wein anstatt Milch. Aber ich glaube, es ist in diesem Fall nicht für die Pfälzer getan. Und Wein ist das, was unser Herz erfreut. Und das ruft er, er sagt, das, was ich zu bieten habe, das ist Stärkung für dich, für deine Seele. Du wirst kraftvoll dafür werden, du wirst Energie bekommen, ja, gerade für den Alltag auch. Milch. Und auf der anderen Seite, es ist Wein, es wird dein Herz erfreuen. Es ist was zum Feiern. Ja, es hat was mit Glück zu tun. Und ja, die gute Botschaft und das Christsein hat was mit Freude zu tun. Und überall, wo das verkehrt worden ist und wo es trocken geworden ist, wo es so eine Andacht angenommen hatte, dass es schon von Ernsthaftigkeit zu fast Trockenheit kommt, dann sagt er, nee, da hast du was falsch verstanden. Die Bibel redet von Glück, von Fest, von Feiern, wenn wir über die gute Botschaft reden, das, was Gott anzubieten hat. Und genau genommen, was ist es? Er redet über einen ewigen Bund. Kein Rausch, der von kurzer Dauer ist. Kein Rausch, von dem wir irgendwann verkatert, ernüchtert die Wirklichkeit ansehen müssen und sagen, okay, das war jetzt ganz gut die letzten paar Stunden, Tage, aber jetzt, oh, es wird umso schlimmer, sondern es ist etwas für die Ewigkeit, was uns durchtragen will. Den beständigen Gnaden Davids. Das ist wohl eine Formulierung, die ein bisschen schwieriger ist. Was hiermit gemeint? Gott hat David mehrere Jahrhunderte vor Jesaja etwas versprochen. Nämlich hat diesem David gesagt, der Gott eigentlich einen Tempel bauen wollte. Nee, du sollst mir keinen Tempel bauen. Ich verspreche dir aber Folgendes, dass ich dir ein Haus bauen werde. Ich werde dir einen ewigen Namen geben und keiner wird deinen Namen jemals vergessen. Und dein Nachkomme, der wird mir ein Haus bauen. Und dein Nachkomme, der wird ein ewiges Reich gründen. Und dein Nachkomme, der wird für ewige Zuwendung Gottes sorgen. Und sein Name wird ewig sein. Und das war nicht Salomo. Und interessant, Jesaja in seinen ersten Kapiteln seines Buches ist der, der diese Verheißung wieder aufgreift. Und er redet immer wieder über einen Nachkommen Davids und über den Messias, der da kommt. Interessant, Weihnachten wird ganz oft Jesaja zitiert, schon mal aufgefallen. Eine Jungfrau hat einen Sohn geboren und solche Sachen. Das ist Jesaja. Und was er da eigentlich aufgreift, ist ein Stück weit dieser König, der da kommen wird. Und er sagt, hey, erinnert ihr euch an diese Verheißung, an David? Das wird kommen und der eine kommt und hier sagt das nochmal schwarz auf weiß und sagt, darum geht's. Es geht um diesen Bund, den Gott versprochen hat in David. Und dann gucken wir wieder ein paar Jahrhunderte und wir dürfen auf sie zurückschauen. Da steht einer, dieser einer, an einem Festtag in Jerusalem, wo alle Menschen wiederkommen und es geht um Wasser, nämlich an einem Tag, wo es um lebendiges Wasser geht. Und dann steht er auf vor allen Leuten und sagt, hey, ihr feiert hier und ihr denkt daran, dass Gott das Leben ist, kommt zu mir, trinkt bei mir und ihr werdet nicht mehr durstig sein. Und dieser eine heißt Jesus Christus und dieser Jesus, in dem hat sich dieser Bund erfüllt. Er ist dieser Nachkomme. Und mit ihm ist ein ewiges Reich angefangen, für ihn, durch ihn heißt es ewige Zuwendung. Von einem Prediger habe ich mal eine kurze, knackige Zusammenfassung von dieser Ware gehört, die man auch die gute Botschaft nennen kann. Jesaja hat sie halt so formuliert, aus der Perspektive Jesu könnte man sagen, hier geht es um Vergebung, Versöhnung. Und zwar eine freie, völlige, gegenwärtige und ewige Vergebung unserer Sünden durch das Blut von Jesus. Das steckt hinter diesem Bund. Es ist eine völlige Vergebung von all dem, was wir je getan haben. Größte und kleinste Sünde, große und kleine Vergehen. Egal, ob sie schwer auf unserem Gewissen liegen und unser Leben zermartern oder ob wir uns ihnen ihrer gar nicht bewusst sind. Die, die in der Kirche, in der Gemeinde begangen sind, im sakralen Raum und hier in unseren heiligen Tätigkeiten oder die auf irgendwelchen verseuchten, ruchlosen Partys begangen werden. Das ist egal, ob es nun um Betrug geht, um Trägheit, Maßlosigkeit, Gewalt, Falschheit, Unreinheit, Stolz, Egoismus, einfach alles. Alles zählt dazu. Und er sagt, alles ist vergeben in dem einen. Und es ist eine gegenwärtige Vergebung. Das heißt, jetzt. Nicht erst später, nicht wenn wir irgendwann mal vor Gott stehen werden, hoffen wir, dass wir gut da durchkommen. Nein, jetzt. Wenn wir es jetzt im Glauben ergreifen, dann dürfen wir wissen, er ist für uns. Er ist für uns. Fürchte dich nicht, dass dein Leben einmal enden könnte, sondern fürchte dich, dass es niemals beginnen würde, nämlich jetzt. Jetzt hast du die Chance. Und es ist eine ewige Vergebung. Das heißt, alle zukünftigen Sünden sind vergeben in dem einen. Er nimmt nicht nur einmal an in Jesus und dann scheltet er uns wieder, sondern er nimmt uns einmal an und dann gilt das für alle Ewigkeit. Wir werden nicht Kind Gottes und dann fallen wir wieder aus der Gnade. Nein, das bleibt. Deswegen redet Jesaja an dieser Stelle auch von einem ewigen Festmahl, einem ewigen Festschmaus. Und ein Wort frei. Wir können und wir müssen nichts für diesen Bund für diese Vergebung und diese Versöhnung beitragen. Und das führt uns zum Preis. Wenn wir sagen, okay, was ist der Preis? Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst. Das macht uns skeptisch. Entschuldigung, aber was nichts kostet, hat auch keinen Wert bei uns. Ist doch so. Gehen wir doch zu diesen 1-Euro-Läden. Ist ja ganz nett, kann man eine Menge einkaufen für 20 Euro. Aber das meiste kann man nach 5 Minuten schon wieder knicken. Vielleicht kriegt man sogar schon nur kaputt in die Hand. Und so tickert das in uns. Wenn da jemand kommt und sagt, Gott vergibt dir deine Sünde, umsonst, Gott nimmt dich an, umsonst, dann geht das kalt an uns vorbei. Wir dürfen hier etwas nicht vergessen. Dass er sagt, für euch ist es umsonst, heißt es nicht, dass es keinen Wert hat. Dieses Geschenk hat einen großen Wert. Es ist für uns ein Geschenk und umsonst. Aber bei den meisten Geschenken ist es so, dass es jemand anders gekauft hat und einen hohen Preis vielleicht manchmal bezahlt hat. Aber wir kriegen ihn kostenlos. Und so ist es auch bei diesem Geschenk. Wer anderes hat dafür bezahlt? Einen hohen Preis bezahlt. Hat sich einiges kosten lassen und tief in die Tasche gegriffen. Und das war dieser Jesus. Es war Gott selbst, der seinen Sohn gegeben hat. Für ihn hat es alles gekostet, damit es für uns umsonst ist. Damit wir kaufen können ohne Geld, ohne um irgendwas zu geben. Dieses Leben, was er gibt, sagt er, und das ist wirkliches Leben. Das muss nicht erkämpft werden. Das muss nicht erlitten werden. Es muss auch nicht erträumt werden, sondern es wird dir geschenkt. Weil wer anderes dafür bezahlt. Und umsonst, das heißt, du kannst auch nichts dafür bezahlen. Das geht nicht, das geht nun mal bei Geschenken nicht. Das ist unhöflich, wenn dir jemand was schenken will und du drückst ihm 10 Euro in die Hand und sagst, nee, hier, passt schon. Nein, passt eben nicht. Alter, was willst du? Entschuldigung. Und so sind wir aber. Und wenn wir hören, oh, was gigantisch Gutes, auch bei Gott, dann gehen die Hände hoch und sagen, hier, ich würde gerne was bieten. Aha, du willst was bieten? Was willst du denn bieten? Was willst du ihm denn bieten? Aber das geht bei uns so. Wir denken, wir sind bei Gott auf einer Versteigerung. Und wir wollen auch was geben. Ja, ich biete, was bietest du? Und dann kommt der fromme Kirchenmensch, der gute Christ. Ich bete, vielleicht sogar täglich das Vaterunser. Super, gute Sache. Ich gehe sonntaglich, jeden Sonntag, okay, einmal im Monat zum Gottesdienst. Gut. Und ich spende regelmäßig. An Gemeinde, an Kirche, nicht nur Kirchensteuer, sondern darüber hinaus. Und ich unterstütze allgemeinnützige Organisationen. Klasse. Und dann kommt der gute Mensch, der sagt, okay, ich bin nicht ganz so fromm, aber jetzt, ich bin dafür hilfsbereit. Kannst du meine Nachbarn fragen? Kannst du alle Leute über mich reden? Ich soll fragen. Ich rede freundlich, auferbauend. Ich bin ehrlich und aufrichtig. Ich setze mich für Gerechtigkeit und Umweltschutz ein. Leute, das ist alles sehr gut. Aber willst du ein Haus bauen, dann fängst du mit dem Fundament an und legst nicht Dachziegel als Fundament, sondern machst was Festeres. Diese guten Taten sind wie Dachziegel auf einem schönen Haus, das aber auf was Festerem stehen muss als unseren guten Werke und dem, was wir zu bieten haben. Das ist Deko sozusagen in Gottes Augen. Sie entspringen und bauen auf etwas anderes auf. Und dieses Fundament nennt sich Gnade, Geschenk, Annahme durch ihn, der alles bezahlt hat. Du kannst nichts bezahlen. Und dann schwingt da auch gute Nachricht drin rum, in diesem Satz, umsonst. Du brauchst auch nicht zu zahlen. Und das ist so ermutigend, weil dahinter steckt, jeder kann es haben. Wenn wir etwas bezahlen müssten, dann kann nicht jeder, sondern nur der bezahlen kann. Aber es ist umsonst als Geschenk für uns, dann heißt jeder darf. Nicht nur die Reichen, nicht nur die Frommen, nicht nur die Priester und Pfarrer, nicht nur die Könige und Herrscher dieser Welt. Die nämlich da, müsst ihr sich im Orient vorstellen, die konnten frei über Wasser verfügen. Die hatten die großen und köstlichen Speisen. Aber hier gibt jemand anderes. Nicht nur die, die besonders geistig leben. Nicht nur die, die besonders gut leben. Wo die Beziehungen funktionieren, die Heilung, gute Familien haben, die klasse dastehen und erfolgreich. Umsonst heißt jeder. Ich muss daran denken, wann dieser Text wohl entstanden ist. Und es gibt unterschiedliche Aussagen darüber. Manche sagen, es ist der Jesaja wirklich, wann er gelebt hat. 740 bis 700 vor Christus. Und in der Zeit, muss man sich vorstellen, standen die Feinde vor der Tür. Sie sind bis vor Jerusalem gerückt. Die Stadtmauern, das Nordreich ist gefallen, Israel, und nur noch Judäa lebt. Und Weltmächte bauen sich auf und bedrohen dieses kleine Land. Oder manche sagen, später, nämlich in Zeit des Exils. Judäa ist schon gefallen. Und es spricht eigentlich hinein in die Exilszeit, wo das Land schon überrannt worden ist und die Hauptleute wegexportiert worden sind sozusagen. Die ganze Leute abgewandert nach Babylon. Vielleicht fühlt sich manch einer so und sagt, ja, bei mir stehen die Feinde direkt vor der Tür. Sie lauern und ich fühle mich die ganze Zeit bedroht in meinem Leben. Andere sagen, mein Leben ist schon überrannt. Ist schon überrannt. Alles kaputt. Und genau zu denen, egal welche Situation, ich finde es prächtig, beide Situationen sind super trefflich, da kommt diese Einladung und da ruft dieser Marktschreier hinein und sagt, Leben, Leben für dich. Bund Gottes für dich. Seine Zusage, seine ewige Zusage, ich bin mit dir für dich. Und es gibt nichts, was uns trennt. Genau gerade jetzt. Gerade jetzt gilt diese Verheißung dir. Du kannst sie haben. Du musst sie nicht verdienen. Du musst nichts besser machen. Du sollst nur zuhören. Zuhören, glauben, ergreifen. Schmecken. Mit nach Hause nehmen. Und was macht das denn mit mir, wenn ich das tue? Und da sagt er, und siehe, du, der das annimmt, du wirst Völker rufen, hier ist natürlich Israel gemeint, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst. Und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Er sagt, wenn du das isst, dann wirst du selber Zeuge sein. Wer gut bedient worden ist, lecker gegessen hat, der geht rum und erzählt davon. Hey, du musst zu dem Stand gehen, da ist der beste Käse. Hey, guck da drüben, die haben das frischeste und beste Gemüse. Und so läuft das auf dem Markt. Und so läuft es auch so, wenn es um die Seele geht. So läuft es, wenn es um das Leben geht. So geht es, wenn es um ewige und geistliche Dinge geht. Hast du da geschmeckt? Wo treibst du dich eigentlich noch rum? Du musst dahin gehen und kosten. Ich habe es geschmeckt. Es ist wirkliches Leben. Probier es aus. Und sie werden nicht aufhören können zu reden. Und einer wird vielleicht zu dem Jesaja gegangen sein und sagen, Entschuldigung, Prophet, du bist auf dem Markt. Geh wieder zum Sabbat in deinen Tempel und halte da deine geistlichen Reden und Einladungen. Und er sagt, nein, genau hier bin ich richtig, auf diesem Markt. Denn diese Botschaft ist für den Alltag und für den ganz gewöhnlichen Menschen und nicht nur für den Hochgeistlichen. Und so ist es auch für alle, die geschmeckt haben. Sie werden nicht nur in der Kirche davon reden und mal singen, sondern überall. Es wird sie umtreiben, denn sie sehen, wie die anderen dürsten und schmecken. Und dann werde ich nicht da sitzen und meine kühle Limo trinken, während die anderen in der Hitze vergehen. Nein! Ich werde sagen, es gibt genug, auch für dich. Und deswegen möchte ich es dir anbieten. Sie werden Zeugen sein. Und Zeuge sein, zu reden von dem und einladen, anderen von erzählen, heißt nicht, sich selber groß zu machen, sondern auf wen anders zu weisen, nämlich der, der da einlädt, der eigentlich dadurch redet und die Hände aufmacht und Ware anbietet, nämlich das Evangelium. Die Herrlichkeit eines anderen suchen. Jesus selbst war so ein Zeuge, der immer auf den Vater verwiesen hat. Und das ist das Spannende, er ist selber zur Herrlichkeit geworden. Er hat die Herrlichkeit Gottes gesucht und auf ihn gewiesen und Gott hat ihn verherrlicht. Ich finde es total spannend, was hier drin steht. Und auf der anderen Seite, während die da einladen, werden Leute kommen, von alleine kommen. Völker werden kommen und bei dir suchen, die dir vorher noch nicht dich kannten. Aber sie werden kommen und nachfragen. Und warum? Weil sie A, merken, hier ist Gott und B, weil du herrlich gemacht worden bist. Wow. Wenn Gott sein Leben gibt, dann verändert sich wirklich was bei uns. Und wer diese Herrlichkeit, die auch Jesus gegeben hat, auch uns zuteil werden lassen. Nicht zu unnütz oder nicht aus irgendwelchen Gründen sagt Jesus selber, ich bin das Licht der Welt und später sagt er, ihr seid das Licht der Welt, ihr werdet leuchten. wenn ihr mir folgt. Ihr werdet leuchten und die Leute werden sehen und werden sich fragen, hey, wie kommt das? Und sie werden fragen und wir werden Antwort geben dürfen. Nicht nur, dass wir selber reden, sondern die Leute werden selber kommen, weil Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit in uns sichtbar wird. Was für ein Geschenk. Was für ein kurioser Ruf, der uns aufrüttelt. Was für eine gigantische Ware. Was für ein kostbarer Wert, den uns anbietet. Nämlich ein Gnadenbund, der wirklich Leben verspricht. Für einen Preis, den er schon bezahlt hat. Auf dass wir selber anfangen, davon zu reden. Und stellt euch die Gemeinde vor von den Menschen, die gegenseitig sich ermutigen zu trinken bei dem einen. Eine Gemeinde, wo die Leute kommen, weil sie irgendwas spüren, nämlich Gott spüren. Und die selber hier kommen und fragen, was ist anders? Und wir nicht sagen können, ja, ich bin halt besser als du. Nee, sondern wir kennen jemanden, der ist besser und der hat es uns geschenkt. Und er will es auch dir schenken und den Weg anderen Leuten weisen können, damit sie selber trinken, nicht mehr durstig sind, damit sie Leben die Fülle haben und ein Schatz, der für Alltag und für Sonntag und Festtage ist. Etwas, was die Seele stärkt und gleichzeitig fröhlich macht und glücklich. In diesem Sinne, kommt und schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Amen.